Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 4.
100 Tipps für störungsfreien Unterricht. Rezepte für erfolgreiche Klassenführung oder die besten Tricks für mehr Disziplin. So oder so ähnlich heißen zahllose Ratgeber für Lehrerinnen und Lehrer. Mit dem Stand der Forschung haben diese meist wenig zu tun, denn bei Klassenführung oder Classroom Management handelt es sich nicht um Verhaltenskniffe, um Schülerinnen und Schüler zum Stillsitzen zu bewegen. Es handelt sich vielmehr um Techniken und Strategien, die dazu dienen, eine produktive Arbeitsatmosphäre herzustellen, in der die Lernenden ungestört und konzentriert arbeiten können. Veraltet ist die Vorstellung vom züchtigenden, autoritären Unterricht. Klassenführung ist eine anspruchsvolle, professionelle Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern, welche die Grundlage für gelingende Lehr- und Lernprozesse darstellt. Aber welche Befunde liefert die Forschung zu effektiver Klassenführung? Wie kann man diese gewinnbringend in seinem Unterricht umsetzen? Und was genau kann man tun, wenn es in einer Klasse nicht so diszipliniert zugeht, wie man das gerne hätte? Darüber möchten wir in dieser Folge mit Professor Dr. Ludwig Haag sprechen. Er war nach seiner Tätigkeit als Lehrer und Schulpsychologe Professor für Schulpädagogik an der Universität Bayreuth und er ist Autor des Buchs Kernkompetenz Klassenführung.
Herzlich willkommen, Ludwig Haag.
Sehr gern, guten Morgen.
Ich würde gerne mit einer Frage beginnen, die mir selber sehr oft von Studierenden und Referendarinnen und Referendaren gestellt worden ist schon. Und zwar sagen Sie mal, was mache ich denn eigentlich, wenn ich in meine Klasse komme und 20 Schülerinnen und Schüler stehen auf den Tischen, schreien laut herum und ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr?
Ja. Erstmal, ein solcher Fall ist natürlich nicht die Regel. Und wenn es soweit ist, da kann man fast schon sagen, ist das Kind im Brunnen gefallen. Aber ich würde trotzdem zwei Sachen sagen wollen. Wenn es so wäre, erstens für mich Ruhe ausstrahlen, nicht schreien, ruhig sprechen. Wir nennen es ja sowas deeskalierend arbeiten. Und wenn es dann immer noch nicht aufhört, würde ich sogar nach einiger Zeit mit dem Unterricht beginnen und würde, wenn Sie mich noch hören überhaupt, meine Schülerinnen und Schüler, würde sogar sagen, die verlorene Zeit, die wir jetzt hier irgendwo nicht haben, die müssen wir in den Hausaufgaben nachholen. Aber jetzt sage ich was, was in keinem Lehrbuch steht, was ich aber als junger Studienrat gemacht habe. Wenn wir die Zeit haben, sehr gerne. Ich bin 84 in Schwabach als junger Studienrat für Latein und Schulpsychologie gekommen. Das halbe Kollegium hat gelacht, wir brauchen Schulpsychologen. Damals noch, heute nicht mehr. Ich weiß im Nachhinein, ich habe die zwei schlimmsten Klassen der Schule gehabt. Eine 9., 35 Schülerinnen und Schüler war damals die Regel, 35, Latein, zweite Fremdsprache, die wollten nichts von Latein. Da ging es drunter und drüber. Und mein ganzes Psychologiestudium hätte ich an den Nagel hängen können. Weißt du, was ich gemacht habe nach 2 Stunden? Ich bin zum Chef und habe gesagt, was haben Sie für einen Gammelladen hier? Ich bin hierher gekommen, ich bin es nicht gewohnt, dass Klassen so vergammelt sind. Und damals Ratterstudie, Anfang 80er Jahre, ich habe gesagt, hat das was mit Schulklima zu tun? Und ganz vorne steht der Chef. Mir war das zu blöd. Und dann tatsächlich ist er reingegangen in die Schule, in diese Stunden. Und dann war Ruhe und dann hatte ich Zeit, mit der Klasse zu arbeiten. Heißt, überall, wenn man sowas macht, da hast du deine Autorität verloren. Nee, das war nicht mehr mein Problem. Das war eine vergammelte Klasse und ich weiß im Nachhinein, die Vorgänger von mir haben sie nur mit Brüllen retten können in der Klasse. Und das wollte ich nicht.
Ja, da sprichst du was aus meiner Sicht sehr Wichtiges an. Ich denke, das ist fast unmöglich, diese Frage zu beantworten, denn wenn 20 Schülerinnen und Schüler auf den Tischen stehen und brüllen, ist die entscheidende Frage ja eigentlich nicht mehr, was mache ich jetzt? Es geht ja dann vielmehr darum, warum ist es so weit gekommen? Und damit sind wir bei einem sehr wesentlichen Aspekt der effektiven Klassenführung, nämlich, dass diese viel stärker präventiv als interventiv wirksam ist. Es geht weniger darum, was mache ich denn, wenn? Es geht vielmehr um das, was mache ich damit nicht. Also von der Intervention hin zur Prävention eine Blickwinkelveränderung in gewisser Weise. Eine interessante Studie dazu, wenn auch schon etwas älter, von 1995, ist die von Bennett und Smialik. Und die kommen zum Ergebnis, dass Lehrpersonen, die präventiv agieren, ungefähr 1-3% ihrer Unterrichtszeit für das Thematisieren von Störungen brauchen. Dagegen sind es bei Lehrpersonen, die interventiv agieren, zwischen 7-19%. Das heißt, auf eine 12-jährige Schulzeit hochgerechnet reden wir von einem Unterschied von bis zu 2 Jahren Unterrichtszeit, die nur darauf zurückgeht, ob man Classroom Management präventiv oder interventiv auffasst.
Ja, genau. Und das war ja im Nachhinein auch das große Verdienst, wenn man überlegt, von Kunin. Kunin, der alte Klassiker, die Studie. Kann man ja sagen, ist irgendwo verstaubt gewesen. Vom Design her heute gar nicht mehr State of the Art. Aber seine zentrale Aussage im Nachhinein war ja tatsächlich, präventiv als Lehrer vorgehen. Und davor stehen ja auch seine Punkte, die er damals genannt hat.
Ja, man muss dazu sagen, dass die Studie von 1970 stammt, also ist schon wirklich ein altes Ding. Aber die Grundaussage steht bis heute, Prävention wirkt deutlich besser als Intervention. Da wiederhole ich mich gerne.
Ja, schau, wenn wir sie mal anspringen ganz kurz. Allgegenwärtigkeit und Überlappung, sagt er. Allgegenwärtigkeit und Überlappung. Das ist ja erstmal nichts, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Damit signalisiere ich von vornherein, ich bin da, ich bin über meine Schüler informiert, ich kann mich den Problemen, die da sind, gleichzeitig widmen und auch Problemen, die noch nicht da sind. Allgegenwärtig heißt, ich sehe alles, ich höre alles, ich bin einfach präsent. Und das ist damit eigentlich ganz klar eine präventive Maßnahme. Oder wenn er sagt, Reibungslosigkeit und Schwung, ja, das bringt ja nichts, wenn da 10 labern und dazwischen reden. Im Vorfeld, wenn ich einen reibungslosen Unterricht, einen Unterricht halte, ohne Kunstpausen, nach dem Motto, warte mal, ich muss mal ins Lehrerzimmer, ich habe meine Papers vergessen oder sowas, dann ist es tatsächlich, seine Faktoren sind rein präventive Maßnahmen und keine im Augenblick, wenn es nicht mehr läuft.
Ja.
Genauso, wenn er vom Gruppenfokus schreibt. Gruppenfokus heißt nichts anderes. Und es hat immer mein alter Doktorvater, der alte Schulpädagoge Glöckl, gesagt, ihr Lehrer seid keine Therapeuten. Kümmert euch im Unterricht nicht um Einzelne. Seht immer die ganze Klasse. Habt den Fokus auf die ganze Gruppe. Dann ist es ein präventives Instrument und erstmal kein intervenierendes. Mhm. Oder dann hat er noch den Begriff intellektuelle Herausforderung. Würde auf modern übertragen nichts anderes bedeuten, wie irgendwo adaptiv individualisierender, differenzierender Unterricht. Habe ich alle meine Schüler dabei? Intellektuell herausfordernd? Hänge ich die Guten? Fühlen die sich nicht abgehängt? Und sind die Schwachen noch dabei? Habe ich sie alle? Und das geht irgendwo, heute modern gesprochen, mit Individualisierung, mit solchen Maßnahmen und damit auch wieder eindeutig präventives Moment.
Mit Jacob Kuhnen war die Forschung zur Klassenführung natürlich nicht beendet. Es gibt durchaus auch neuere Untersuchungen und eine sehr interessante Metastudie stammt, finde ich, von Massano und Kollegen aus dem Jahr 2003.
Ja.
Inzwischen kann man fast sagen, ebenfalls ein Klassiker zum Thema. Ja. Kannst du vielleicht erläutern, was aus deiner Sicht an dieser Metastudie besonders interessant und besonders praxisrelevant ist?
Ja gut, das eine natürlich bei Massano, er ist ganz klar in der Tradition des Behaviorismus. Das heißt, für ihn sind diese alten, verstaubten Dinge wie Regeln, Anweisungen und vor allem auch das Einhalten von Regeln, Anweisungen, was ganz Zentrales. Das ist einmal, an dem kommt er nicht vorbei. Aber was mir bei ihm gut gefällt, er nennt den Begriff Mental Set. Und der gefällt mir sehr gut. Warum? Da ist er einerseits wieder bei Kumin mit der Allgegenwärtigkeit. Mendelssohn, allgegenwärtig, reagiere sofort. Und was er auch schön erweitert, finde ich, für ihn ist nonverbales Verhalten als Möglichkeit der Lehrkraft ganz zentral. Ein Ich sehe meinen Schüler muss nicht reflexartig auf ihn gleich reden und machen, sondern ich kann ihn nonverbal ins Auge schauen, ich kann ihn anschauen. Und ein wichtiges Mendelssohn, und das ist für mich eigentlich jetzt gerade auch als Psychologe was ganz Wichtiges, er nennt es Emotional Objectivity, emotionale Objektivität. Das heißt, emotionale Objektivität nimm dich raus. Wir würden heute sagen, es ist eine Art Metastrategie. Im Unterricht geht es drunter und drüber, wenn 30 Kinder wusseln. Ja? Und nimm dich mal kurz raus aus der Situation und vielleicht mal durchschnaufen, vielleicht sogar mal, ich möchte nicht im Sinne der Psychotherapie oder dem Framing reden, aber such die Gründe nicht gleich bei dir, wenn der heute dich anmotzt. Vielleicht ist er zu Hause angemotzt worden. Vielleicht gibt er was nur weiter, was einen anderen trifft. Nimm mal dich selber wahr. Wie geht es im Augenblick? Geht es noch gut im Unterricht? Also da wird er für mich mit diesem Mendelssohn tatsächlich und diese emotionale Objektivität was ganz Zentrales, was wir eigentlich überall brauchen können, eine Art metakognitive Strategie, um nicht, ja, da vereinnahmt zu werden und danach, ich Depp, warum habe ich mich da hinreißen lassen, warum habe ich das gesagt, jetzt muss ich es wieder zurücknehmen und, und.
Ja, finde ich auch den interessantesten Aspekt an der Masano-Meta-Studie, die emotionale Objektivität, und zwar insofern, dass sie in gewisser Weise den Gegenpol zu einer emotionalen Involviertheit darstellt, ja, die sich natürlich in mehrfacher Hinsicht ungünstig auswirken kann. Also emotionale Involviertheit kann so aussehen, dass man Schülerinnen und Schüler gerne als seine Kumpel auffassen möchte. Ja. Damit wird man dann vom Gemochtwerden abhängig. Zum anderen kann sich emotionale Involviertheit auch in Feindseligkeit äußern. Übrigens kann Ersteres auch leicht in Letzteres dann umschlagen.
Ja.
Und die emotionale Objektivität ist eine Loslösung von beiden. Ich begreife die Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern, so schreibt es Marzano, als Arbeitsbeziehung. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja.
So, vor dem Hintergrund der Forschung, wir haben 1970 jetzt angefangen mit Jacob Kuhnen, wir haben Masano erwähnt, dazwischen gäbe es noch viel andere Forschung, Evertsen und Emmer etwa wären sicher noch als Meilenstein zu nennen. Wenn man sich das alles anschaut, kann man ja sagen, dass Klassenführung ein sehr gut erforschtes Thema ist. Vor diesem Hintergrund möchte ich dich fragen, was hältst du von Ratgeberbüchlein wie 100 Tipps und Tricks bei Unterrichtsstörungen oder ähnlichem? Titel habe ich jetzt frei erfunden, um niemandem zu nahe zu treten.
Ja, du bist ja auch vom Fach. Das, aus der Frage kommt natürlich irgendwo der Neid heraus. Ne? Wir schreiben schöne Bücher, aber die Zahlen erreichen wir irgendwo nicht. Eins ist Fakt. Was wird am meisten gelesen? Da gab es mal ein Buch, wie sie ihre Pappenheimer im Griff haben. Das Buch wurde 100.000 Mal verkauft. Ich weiß, wer das Buch gekauft hat. Nämlich wir Lehrer. Grell hat mal Unterrichtsrezepte, auch ein Wahnsinnsbuch. Das heißt, ich bin vorsichtig zu sagen, das ist alles Käse. Die Not vor Ort scheint groß zu sein. Ja? Und das hat das, und das nehme ich ernst, wenn ich sehe, was sich da gut verkauft. Warum wohl? Vielleicht ist unsere Art von Ausbildung typisch kontinentaldeutsch, sehr theorieorientiert und möglicherweise zu wenig fallbasiert. Ganz konkret lernen über Fälle. Ja? Ich bin mittlerweile der Meinung, und das gebe ich auch zu, auch ich habe mir diese Bücher, bevor ich selber geschrieben habe, alle angeschaut. Ich sage mittlerweile, lese diese Ratschläge, diese Ratgeber, geh in kritische Distanz. Und was ist wahr daran? Was kann ich auch theoretisch damit aufladen? Und verstehst? Und damit sozusagen, was kann ich dann daraus als verallgemeinernd sehen? Also ich bin da mittlerweile sehr offen. Wohlgemerkt, hier spricht auch der Neidhammel raus. Man möchte auch mal sowas schreiben, wo so mit drauf zugreifen.
Ja, ich muss zugeben, ich stehe dem Ganzen nicht ganz so offen gegenüber wie du. weil ich immer noch bezweifle, dass allgemeingültige Rezepte für gelingende Klassenführung überhaupt existieren. Im pädagogischen Setting arbeitet man nun mal kontextabhängig und vor allem menschenabhängig. Und das, was in einem Kontext mit einer bestimmten Klasse bei einer bestimmten Lehrperson super funktioniert, das kann in einem anderen Setting genau das Falsche sein. Ich kann niemals sagen, wenn das oder das passiert, dann handle genauso oder so. Insofern bleibe ich da sehr kritisch.
Ja gut, aber wie gesagt, ich weiß eins, mein ehemaliger Chef, der hat einmal das Konstanzer Trainingsmodell entwickelt. Das war ein Buch in der Hand von Lehrern, miteinander sich ja über Tandems miteinander Unterricht gestalten und zu verbessern. Und da waren auch Rezeptseiten drin. Und die Rezeptseiten waren die, die von den Lehrern kopiert wurden. Das wissen wir heute.
Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich habe ja angedeutet, dass ich die Frage nach dem Was mache ich wenn für ein zentrales Missverständnis halte. Daher meine Anschlussfrage. Gibt es andere populäre Missverständnisse zur Klassenführung, mit denen aufgeräumt werden muss?
Ja, also eins ist klar. Das ist, wir können es auch, was wir eben gesagt haben, etwas höher. Wir können sagen, der Fachbegriff ist ja hier Technologiedefizit, das wir haben. Das hast du ja eben auch gesagt. Ne? Das ist das eine. Natürlich, der Machbarkeitswahn spielt damit. Ursprünglich des Behaviorismus, also der Begriff Classroom-Management, kommt aus der Ecke. Klar, wir müssen den Schüler als etwas Eigenes akzeptieren. Wenn er nicht will, dann können wir nicht. Das ist unsere Grenze. Wenn ein Schüler erstmal nicht will, dann haben wir ein Problem. Weil, wie gesagt, wir haben 200 Schultage im Jahr, davon 5 Stunden am Tag, davon wir als einzelner Lehrer vielleicht 1 Stunde, wenn es gut geht, an weiterführenden Schulen. Also wir sind ja sehr begrenzt in dem Ganzen. Aber natürlich, es spricht auch was anderes raus. Es gibt mittlerweile, stelle ich immer mehr fest, eine Verachtung gegenüber behavioristischen Regeln. Und wir hatten eine Kollegin in Bayreuth als Psychologin der Lehrerbildung, die hat stundenlang über Ratten- und Mäuseversuche erzählt. Und dann fragte mal die Studentin, die Kollegen, sagen Sie mal, wir wollen doch später Schüler unterrichten. Und dann sagt sie, die Mechanismen des Verstärkers, des behavioristischen Konditionierens funktionieren auch bei uns Menschen, siehe Werbung. Und das sollten wir auch als Grenze nennen. Und ein anderes Missverständnis, und das stelle ich immer mehr fest, und es kommt jetzt gerade auch aus den letzten Jahren, wenn es um guten Unterricht geht. Guter Unterricht heißt nicht Klassenraummanagement. Das ist eine Teilkomponente, aber Classroom-Management ist mehr als nur guter Unterricht. Das heißt vielleicht auch mal wehtun. Führen kann man heißen wehtun. Kann man heißen, ja, ich gebe euch was auf. Ihr bekommt Hausaufgaben, Dinge und, und. Das heißt, Classroom-Management ist ein Teilaspekt von guten Unterricht, ist aber nicht gleich das Gleiche. Denn nach dem Motto, ich mache besten Unterricht, bereite mich bestens vor, kognitivieren, aktivieren, allen Scheiß, was wir gehört haben. Deswegen hast du noch nicht die Klasse im Griff, beziehungsweise es läuft rund.
Ja, das Stichwort Unterrichtsqualität greife ich gerne auf. Du sagst, Classroom Management ist nicht das gleiche wie Unterrichtsqualität, aber es ist natürlich ein Teil davon. Alle einschlägigen Modelle von Unterrichtsqualität enthalten Classroom Management als einen Faktor, in der Regel als einen Faktor, der sich von den anderen Qualitätsdimensionen relativ sauber abgrenzen lässt. Und wenn man Schülerinnen und Schüler zu ihrer Wahrnehmung von Unterricht befragt, dann ist eine Sache interessant, der Faktor Classroom Management korreliert in aller Regel sehr hoch mit einer anderen Dimension, nämlich der Dimension der Fürsorge. Was machen wir jetzt mit diesem Befund?
Also, was ist das meistgelesene und älteste Führungsbuch? Das ist die Regula Sancti Benedicti, ja, die Regel des Heiligen Benedikt. Und da geht es genau um diesen Begriff von Führung. Führung ist Fürsorge, Führung ist Haltung, Führung ist in dem Fall Persönlichkeit und Führung ist nicht eine Technik, man nehme. Und warum sagen Kinder Fürsorge oder Caring sowas? Warum sagen die das? Weil die sich hier angenommen fühlen. Und was ist der Schlüsselbegriff in der Regula Sancti Benedicti? Das ist der Begriff Discretio, Unterscheidung. Ein guter Lehrer arbeitet nicht mit der Gießkanne. Der sieht genau, das ist Schüler A, das ist Schüler B, das ist Schüler C. Und wenn das die Schüler merken, er kennt mich als Schüler A, er kennt mich als Schüler B, dann fühlen sie sich gesorgt, umsorgt, für sich gesorgt. Und deswegen verstehe ich gut diese hohe Korrelation, von der du sprichst.
Ja, jetzt kommt der Altphilologe voll durch, aber vielleicht müssen wir gar nicht bis zum heiligen Benedikt zurückgehen. Es reicht vielleicht schon, wenn wir bis zur Erziehungsstilforschung von Kurt Lewin Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Bei Lewin ist der autoritative Erziehungsstil ja durch nichts anderes gekennzeichnet als durch ein hohes Maß von Kontrolle, gepaart mit einem hohen Maß an Fürsorge. Und wenn ich mir ansehe, wie abschätzig das Wort Kontrolle in manchen pädagogischen Kontexten verwendet wird, dann sollte dieser Zusammenhang nicht außer Acht gelassen werden.
Ja, ja.
Ludwig, letzte Frage, ganz praktisch. Wie kann man sein eigenes Classroom-Management verbessern? Ich frage dich als Forscher, aber auch als ehemaligen Lehrer.
Jetzt sage ich was ganz altmodisch als erstes. Erstmal was lesen. Lesen, was es so gibt und das mit eigener Erfahrung abgleichen. Mit eigener Erfahrung, wir nennen das heute reflektives Arbeiten. Und dann ist für mich, da bin ich ein Kind vom Herrn Dann, der das Konstanzer Trainingsmodell entwickelt mal hat, ich bin ein Kind der Tandems. Vier Augen sehen mir, wenn es mir gelingt, und das muss ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn es mir gelingt, mein Best Friend mit dem Unterricht zu bringen, der gibt mir so gute Tipps. Der ist nicht weiter als ich, mein Best Friend, aber der sieht, hört mehr. Und wenn ich die Möglichkeit habe, wir kennen den Begriff Best Practice. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen tollen Start, den gibt es in jedem Kollegium, bei dem läuft es, was auch immer der Grund ist. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, mal reingehen zu dürfen, dann sehe ich vielleicht irgendwas, was mich nicht erstarren lässt, aber zumindest schaden kann es nichts. Also noch einmal, lesen, eigens reflektieren mit dem, was da ist und sowas wie Best Practice oder über Tandem mit einem Best Friend hier in Austausch treten. Das wären so meine Ideen.
Und natürlich könnte man die eigene Reflexion dann auch noch anreichern durch die Wahrnehmung der Lernenden. Die wären aus meiner Sicht eine weitere wertvolle Informationsquelle für eine sinnvolle Reflexion. Das wäre dann sozusagen vom reflektierten Praktiker zum evidenzbasierten Praktiker.
Ja, klar. Ich meine, natürlich, wenn ich mit einem Ben Wischniewski rede, natürlich brauchen wir darüber reden. Feedback seitens der Kinder, seitens der Schüler ist natürlich heute, das wissen wir ja, klar. Brauchen wir nicht weiterreden.
Ja, das nehme ich gerne als Schlusswort. Ludwig Haag, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es war mir eine Freude.
Ja, okay.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.